Es lebe der Sport.
Hallo und herzlich willkommen zum Sportwoche-Podcast. Mein Name ist Maxim Petzmikler und ich freue mich, dass ich meine abschließende Arbeit im Rahmen meiner Matura in Form eines Podcasts machen darf. Als ich erfahren habe, dass es diese Möglichkeit gibt, habe ich mich natürlich sofort dafür entschieden, weil mein Vater selbst Podcasts produziert und ich deswegen viel von seiner Arbeit, also von der Arbeit eines Podcast-Produzenten mitbekomme. Und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast von mir hier in seinem Sportwoche-Kanal. So, aber jetzt einmal zum Thema, das ich ausgewählt habe. Ich habe mich für Medien und Marketing im Profisport entschieden, etwas, das mich sehr interessiert. Ich bin schon von Kindern sehr sportbegeistert und deswegen habe ich auch dieses Thema gewählt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch diese Folge anhört. Meine Herangehensweise basiert dabei auf folgenden Punkten. Der Einfluss von sozialen Medien auf das Marketing im Profisport, die Rolle der Medienpräsenz einer Sportlerin bzw. eines Sportlers oder eines Teams für den Aufbau ihrer Marke, und die Vorteile für ein Unternehmen, das sich im Sportsponsoring betätigt. Für die Beantwortung dieser Punkte habe ich auch zwei Gäste eingeladen. Der erste Gast ist Hans Huber. Er passt für mich perfekt, weil er war jahrelang beim ORF tätig, unter anderem auch als Sportchef. Aber er wird dann gleich selbst viel über seinen Werdegang erzählen, denn er sitzt jetzt gerade schon gegenüber von mir. Lieber Hans, vorab erstmal danke, dass du heute Zeit nimmst, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Der Podcast findet im Rahmen meiner abschließenden Arbeit statt über das Thema Medien und Marketing im Profisport.
Mache ich gerne. Freue mich, dass wir diesen Podcast aufnehmen.
Danke. Du warst ja jahrelang im ORF im Bereich Sport tätig und warst auch Sportchef beim ORF.
Ja.
Mich würde jetzt aber erstmal interessieren, wie hat denn dein Weg zum Sportjournalismus oder in den Sportjournalismus beim ORF überhaupt begonnen?
Also der Weg führt über verschiedene Vorläufer sozusagen. Und zwar, ich wollte eigentlich Profifußballer werden, großer Profifußballer. Das ist aber nicht gegangen, aus schulischen Gründen, im Internat und so weiter. Durfte bei keinem Verein sein und habe mich aber schon immer sehr für Sport, vor allem Fußball, aber auch alle anderen Sportarten sehr interessiert. Und daher habe ich mir gedacht, wenn ich schon kein großer Sportler werde, dann möchte ich zumindest als Sportjournalist am Sportgeschehen teilhaben. Mich hat Sport wahnsinnig interessiert. Ich habe alle Weltrekorde auswendig gekannt. Ich hab alle Aufstellungen auswendig gekannt. Und es war wirklich mein größtes Interesse als Bub schon. Und wie ich die Matura gemacht habe, habe ich dann begonnen, Zeitungswissenschaft zu studieren und habe begonnen beim Kurier, damals ganz kleine Wiener Ligaspiele zu betreuen und darüber zu berichten. Dann war mir das zu wenig und dann bin ich zur Austria Presseagentur gegangen, habe mich dort vorgestellt und habe gesagt, also ich bin der Hans Huber und ich würde gerne etwas machen. Und die haben dann gesagt, na ja, aber müssen wir ausprobieren und haben mich einen kleinen Test machen lassen, weil nicht nur Deutsch und Sportwissen gefragt war, sondern natürlich auch Englisch und Französisch ein bisschen. Französisch konnte ich nicht sehr gut, aber durch Latein habe ich mir da geholfen. Und dann war ich bei der Austria Presseagentur bis zum Jahr 1900, also ab 64 bis 69. Dann hat mich die Presse, die Zeitung, Tageszeitung, die Presse abgeworben. Ich war aber schon in meiner APA-Zeit als freier Mitarbeiter für den ORF tätig und bin dann auch freier Mitarbeiter geblieben. Der Vorteil von der Arbeit bei der Presse war nicht nur, dass ich noch mehr mit den Sportlern in Verbindung war als bei der Agentur, sondern auch, dass wir am Samstag keine Zeitung produziert haben für Sonntag, weil es gab keine Sonntagspresse und daher hatte ich mehr Zeit fürs Fernsehen zu arbeiten und habe auch immer mehr fürs Fernsehen gearbeitet und das hat sich dann immer mehr ausgeweitet bis zum Jahr 83, wo dann die Presse irgendwann einmal gesagt hat, sie arbeiten so viel fürs Fernsehen, das geht sich also nicht mehr mit beiden aus. Ich war aber wirklich sehr fleißig und hab praktisch die ganze Woche durchgearbeitet, entweder für die Presse oder fürs Fernsehen. Kurz und gut, die Presse hat dann gesagt, das geht sich nicht mehr aus. Und ich habe gesagt, okay, dann wäre ich für 2 Jahre freier Mitarbeiter oder freier Journalist, besser gesagt, und bin dann vom Status des freien Mitarbeiters vom Fernsehen Ende 1983 und Anfang 1984 als Redakteur angestellt worden. Dann war ich Angestellter des ORF, habe mich hauptsächlich um Fußball und Fußballbereiche gekümmert, aber auch um alle anderen Sportarten. Ich habe auch viele andere Sportarten übertragen. Und und dann ging es weiter bis zum Sportchef.
Sehr interessant. Wenn man sich heutzutage so den Profisport anschaut, dann fragt man sich, ist jetzt überhaupt noch so die sportliche Leistung das Wichtige oder eher so die Medien? Weil die Medien sind ja auch, die sind ein riesengroßer Teil schon damals gewesen, aber heute noch mehr. Und jetzt ist eben meine Frage im Vergleich zu damals, wie hat sich die Rolle der Medien im Profisport verändert?
Enorm. Ganz enorm hat sich die Rolle der Medien verändert, denn früher war Berichterstattung etwas, was dem Sport geholfen hat. Der Sport hat wieder den Medien geholfen, weil Sport garantiert gute Einschaltziffern im Fernsehen und Sport garantiert auch Schlagzeilen bei Erfolgen. Das bisschen Eigenartige ist ja, dass es diesen alten Spruch gibt von Rupert Murdoch, only bad news are good news, also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, und das gilt für den Großteil der Berichterstattung, aber nicht für den Sport. Im Sport sind auch gute Nachrichten als gute News zu verstehen. Jetzt, damals waren wir auch noch viel näher, in meinen Anfangsjahren waren wir noch viel näher an den Sportlern dran. Es war selbstverständlich, dass wir in die Kabine gehen konnten nach dem Fußballspiel. Es war selbstverständlich, dass wir mit den Skifahrern unmittelbar nach dem Zieleinlauf gesprochen haben, Interviews gemacht haben. Es war selbstverständlich im Skizirkus, dass man im gleichen Hotel gewohnt hat, auch bei den Fußballern, dass wir im gleichen Hotel gewohnt haben wie die Mannschaften, beziehungsweise bei den Skifahrern, und du hast oben angerufen, am Team ausgehört, zum Klammer, gefranst, sei so nett und komm auf einen Café runter, ich möchte gern was mit dir besprechen. Und der ist runtergekommen. Und heutzutage sind da Manager dazwischen geschalten und noch irgendwelche Presseleute dazwischen geschaltet. Also die Arbeit ist da für die Journalisten sicherlich erschwert worden. Auf der anderen Seite durch die Digitalisierung wieder vereinfacht, weil wenn ich in meinen wichtigsten Jahren zu einer Fußball-Weltmeisterschaft gefahren bin, dann habe ich einen eigenen Koffer mitgehabt mit Unterlagen, mit irgendwelchen Ordnern, mit Heften, mit Büchern, mit Beschreibungen der diversen Mannschaften und der diversen Spieler. Das gibt's heute nicht mehr. Heute hat man den Computer mit und findet im Computer alle Unterlagen. Wenn die Frage aber auf die Kommerzialisierung abzielt, dann ist das natürlich auch ein wichtiger Faktor geworden. Wenn wir uns alleine vorstellen, dass die Sportrechte zu den wichtigsten oder zu den teuersten Rechten im internationalen Handel geworden sind. Der Sky, der Zoom, was weiß ich, Paramount Plus, die überbieten einander an den Möglichkeiten, Sportrechte zu covern. Früher war das mehr oder weniger eine Gnade, dass der ORF die Fußballberichterstattung gemacht hat. Also diese Fußballsendung in den Anfangsjahren war für die Bundesliga sozusagen ein Zuckerl der Verbreitung. Im Gegenteil, der Sport hat sich teilweise oder der Fußball hat sich teilweise gewehrt gegen die Übertragungen im Fernsehen, weil man geglaubt hat, das nimmt dem Sport Zuschauer weg. Inzwischen weiß man, das war das größte Glück, weil die Zuschauer auch durch das Fernsehen animiert wurden, auf den Sportplatz zu gehen. Und das Geld spielt eine enorme Rolle heutzutage im Sport, eine immer größere Rolle im Sport, und manchmal ist man fast bedrückt, weil man glaubt, die Sportveranstaltungen finden nur noch statt, damit irgendjemand großes Geld abräumt.
Ich finde es auch wichtig, hierbei die Rolle von Social Media anzusprechen. Dadurch ist ja der Sport auch nochmal weltweit mehr verbreitet worden. zum Beispiel, du hast ja einen legendären Spruch, die Schweden, die sind ein ganz harter Brocken.
Ja.
Der ist ja jetzt schon auch eine Zeit lang her.
Ja.
Aber immer noch sehr, sehr stark verbreitet, weil es einfach so legendär ist, dass es sich auch heutzutage schon auf Plattformen wie Instagram, wie TikTok und allen möglichen Plattformen halt für Aufsehen sorgt.
Ja.
Und ja, wie siehst du die Rolle der sozialen Medien heutzutage?
Ich muss dazu sagen, dieser Spruch, den habe ich, wie er passiert ist, als größte Peinlichkeit empfunden. Mittlerweile weiß ich, dass es das größte Glück war, weil ich dadurch auch in Erinnerung geblieben bin. Weil du kannst viele gute Übertragungen machen, kein Mensch weiß mehr, wer das gemacht hat. Ich habe übertragen dieses berühmte Spiel, wo Manchester United gegen Bayern München in der Nachspielzeit das Spiel gedreht hat, 2-1, oder Länderspiele und auch sonst, also wichtige Spiele, kein Mensch weiß, dass ich das übertragen habe. Die Schweden hat man sich aber gemerkt, und da spielen die Social Medias natürlich eine große Rolle, ganz klar, weil auch junge Menschen mich immer wieder darauf ansprechen, die das sicherlich nicht live erleben konnten, weil sie zu jung sind, und die sprechen mich auch noch darauf an. Daher, Social Media ist für den Sport auch ein ganz wichtiger Faktor, aber der Sport muss diese Möglichkeiten auch richtig nützen. Er darf sich nicht einnehmen lassen, ohne selbst Nutzen daraus zu ziehen.
Im Vergleich zu damals ist also die mediale Präsenz heute natürlich viel, viel stärker. Findest du oder glaubst du, dass das ohne den Medien heutzutage noch funktionieren könnte, der Profisport?
Nein, absolut nicht. Also die Medien sind ein ganz wichtiger Faktor im Profisport geworden. Wie gesagt, der Sport profitiert von den Medien, die Medien profitieren umgekehrt auch vom Sport. Und allein, wie ich schon gesagt habe, also diese Zahlen, die für Fernsehrechte bezahlt werden, sind ja unglaublich. Und wenn man sich jetzt diese Weltmeisterschaft in USA, Kanada und Mexiko vor Augen hält, was da für Gelder im Umlauf sind und was an Geldern an die Mannschaften und an die Verbände ausbezahlt werden kann, das geht ja eben nur dadurch, dass die Medien bereit sind, so viel Geld zu investieren, weil es ihnen wert ist, weil das wieder Einschaltziffern bringt, Werbeeinnahmen bringt und so weiter und so weiter.
Man muss aber dennoch auch erwähnen, dass durch eben diese starke mediale Präsenz auch viel mehr so von den Sportlern erwartet wird. Sie müssen mehr Interviews geben, sie haben viele Medientermine mit den Vereinen, sie müssen auch für marketingtechnisch da sein, für die Vermarktung der Trikots. Da ist jetzt eben meine Frage, inwiefern die Medien auch das Image von Sportlern verändern oder vielleicht auch ein bisschen runterziehen können, im schlechten Fall, weil die Sportler einfach viel mehr medial präsent sind als früher.
Also das stimmt absolut, dass die Sportler viel mehr medial präsent sind, wobei allerdings es schon so ist, dass der Sportjournalismus meiner Ansicht nach auch nicht mehr so in die Tiefe geht, wie er früher gegangen ist. Früher war der Sportjournalist auch teilweise ein sehr harter Kritiker. Das vermisse ich heute beim Sportjournalismus, dass viel mehr immer nur zitiert wird. Es wird irgendeiner zitiert, ein Experte oder ein Trainer oder ein Spieler wird zitiert, statt dass der Journalist auch seine persönliche Meinung ausdrückt. Natürlich ist die Medienpräsenz der Spieler oder der Sportler im Allgemeinen viel größer geworden. Keine Frage. Aber wenn man sagt, ja, die Armen, die müssen auch für so viele Termine zur Verfügung stehen und müssen für Marketingtermine da sein. Ja, aber die verdienen auch, oder viele von denen verdienen auch viel Geld. Und der Umkehrschluss ist natürlich leider auch, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht sogar überproportional gilt, was Sportler verdienen. Es ist eine gewisse Schicht, die sehr viel verdient. Aber zum Beispiel die Spieler in der zweiten österreichischen Bundesliga, die haben das Existenzminimum.
Mhm. Ich habe auch, wenn du jetzt die Einnahmen von den Sportlern ansprichst, ich habe vor kurzem gehört in einem Interview von Cristiano Ronaldo, dass er im Alter von 39 Jahren, er ist jetzt 40, wurde er Milliardär.
Ja.
Und natürlich auch mit Saudi-Arabien Viele Spieler wechseln heutzutage dorthin und verdienen einen Haufen Geld. Wie war das früher? Wie haben die Spieler damals auch irgendwie in manchen Ländern mehr verdient als in anderen? Haben sie auch, gab es sowas wie Saudi-Arabien heute?
Nein, das gab es in der Größenordnung bei Weitem noch nicht. Fußballer haben in den, sagen wir, 50er, 60er Jahren verdient, dass sie sich nach der Karriere, wenn sie brav und sparsam waren, ein Kaffeehaus, eine Tankstelle oder so etwas leisten konnten. Von dem haben die dann ihr weiteres Leben bestritten. Ab der 70er Jahre kamen dann schon auch größere Gelder, vor allem in Italien, in Spanien und Krankel, Barcelona, Prohaska, Inter und Roma. Dass der Franz Hasel bei Feyenoord in Holland, der Willi Kreuz in Holland, der Kurt Jara in Deutschland und auch in Spanien. Also die haben dann schon alle auch sehr gut verdient. Aber gegen die heutigen Verhältnisse waren das Peanuts, was sie verdient haben. Also die Spieler dieser Größenordnung, die ich jetzt genannt habe, die würden heute auch Millionäre sein. Sind sie, glaube ich, zu wissen, nicht geworden. Nämlich auch, sie haben ja auch noch in Schilling verdient. Heute ist alles in Euro oder in Dollar. Und solche Auswüchse, muss man fast sagen, wie Saudi-Arabien, die Spieler mit Millionen ködern, die gab's also damals noch nicht. Und das war auch vor ein paar Jahren noch unvorstellbar, dass solche Gehälter bezahlt werden.
Der Cristiano Ronaldo ist ja für mich auch ein Beispiel für einen Spieler, der sich selbst eine Marke aufgebaut hat, vor allem eben durch seine mediale Präsenz, auch bei Social Media. Ich glaube zu wissen, dass er die meisten Instagram-Follower von allen Menschen weltweit hat. Und ich finde auch, das ist halt zu damaligen Zeiten eben nicht möglich gewesen, wegen auch Social Media. Und das ist auch beeindruckend, was er sich da erleistet hat, neben seinem Einkommen als Sportler.
Ganz, ganz richtig. Das sind Imperien, die da aufgebaut werden. Und der Cristiano Ronaldo hat nicht nur ein eigenes Parfum und eine eigene Unterhosenmarke und was weiß ich. Und die Leute implizieren mit Ronaldo, mit dem Namen Erfolg. Und ich glaube, das ist der Punkt dabei. Wenn Erfolg, jetzt kauft er dieses Parfum und glaubt, möglicherweise, so dürfte der Marketing-Schmäh sein, ja, jetzt bin ich erfolgreich, weil ich das Parfum oder den Duft von Cristiano Ronaldo an mir habe. Naja, und früher, lieber Maxim, war es ja so, dass die Sportler eigentlich nur durch die Verbindung mit Sportreportern in die Öffentlichkeit gekommen sind.
Bleiben wir gleich beim Beispiel Ronaldo, aber gehen jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema rüber. Und zwar, der Ronaldo ist der bekannteste Spieler weltweit mit dem Messi zusammen. Was passiert, wenn so ein Spieler den Verein wechselt? Was heißt das wirtschaftlich gesehen für diesen Verein? Wie wird er dann aus medialer und wirtschaftlicher Sicht wahrgenommen?
Auf alle Fälle ist er für den Verein, wo er weggegangen ist, ist es ein herber Verlust in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Für den Verein, wo er hingeht, ist es einmal eine Riesenwerbung, weil wie Ronaldo da in den arabischen Raum gewechselt ist, waren alle plötzlich fasziniert vom Fußball in Saudi-Arabien. Und es sind auch viele andere Spieler gefolgt. Also das ist ein Rattenschwanz, weil die haben gesagt, wenn der Ronaldo dort spielt und viel Geld verdient, die bieten mir auch viel Geld, aber wenn der Ronaldo dort spielt, kann die Liga nicht so schlecht sein. Das ist schon auch immer auch ein sportlicher Aspekt neben dem finanziellen.
Dann noch einmal eine Frage, eher so aufs Marketing bezogen. Glaubst du, dass Sponsoren sportliche oder mediale Entscheidungen auch beeinflussen können?
Natürlich, Sponsoren sind ja ein wichtiger Faktor geworden im Sport. Und natürlich gibt es immer wieder Sponsoren, die ja keine Mäzene sind, sondern die wollen ja etwas. Die wollen Werbung haben, die wollen auch beim Publikum ankommen und sympathisch wirken beim Publikum. Und da gibt es natürlich welche, die sehr wohl auch sportlich Einfluss beanspruchen. Das beste Beispiel ist jetzt ein Verein in Wien, wo die Geldgeber auch darauf pochen, auch einen sportlichen Einfluss weiterhin zu haben. Und das ist etwas, was natürlich schwierig ist, oder wir brauchen ja gar nicht die österreichischen Vereine nehmen. Nehmen wir Paris Saint-Germain, und das ist ja diese 50-1 Regel im Fußball in Deutschland und in Österreich, hat ja den Sinn, dass man den Einfluss dieser Geldgeber zumindest auf 49% reduzieren kann, weil bei über 50% macht ja der Geldgeber, der macht ja mit dem Verein, was er will. Denk mir nur an Abramovic oder so. Der kauft Spieler, verkauft Spieler und beeinflusst den Verein oder die Entwicklung des Vereins ganz wesentlich. Also da bin ich auch ein Verfechter dieser 50-1 Regel, weil der Sport und der Verein muss noch immer wichtiger sein als das Geld. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass nur jene Vereine, die eben solche Geldgeber haben, aus allen möglichen Kreisen, auch den sportlichen Erfolg in dem Maße haben können, weil sie fast unermesslich Geld haben.
Ja, zum Abschluss würde ich jetzt noch gerne noch einmal zu dir als Person, also zu dir als Sportreporter zurückkommen. Mich würde nämlich noch interessieren, wie so ein typischer Arbeitstag von dir ausgeschaut hat, oder war eben jeder Tag anders?
Es war jeder Tag anders. Es ist auch davon abhängig, welche Periode meiner Tätigkeit du jetzt meinst. Es war in der Zeit, wo ich bei der Presse war und Fernsehen gearbeitet habe, da bist du oft am Vormittag in die Zeitung gegangen und am Abend zum Fernsehen gegangen und hast dort weitergearbeitet. Oder in meiner Fernsehzeit gab es auch Tage, in denen ich in der Früh, ich war dann stellvertretender Sportchef eine Zeit lang und habe meine normale Arbeit gemacht, und dann habe ich mich umgezogen und bin in die Rolle des Moderators für die Champions League geschlüpft oder bin dann irgendwo hingefahren, um etwas zu übertragen oder so. Also es waren ganz verschiedene Tage. Was ich aber allen, die Sportreporter werden wollen, auf den Weg mitgeben möchte, ist, es ist ein wahnsinnig schöner Beruf, aber man muss den Beruf und den Sport wirklich lieben, weil ohne diese Liebe und ohne diesen Einsatz kann man diesen Beruf nicht ausüben, weil er ist, das muss man so ehrlich muss man sein, er ist familienfeindlich, weil jedes Wochenende praktisch mit Arbeit besetzt ist. Du bist oft wochenlang unterwegs im Skizirkus, du bist wochenlang unterwegs bei einer Fußballweltmeisterschaft. Also das alles ist für ein geregeltes Familienleben nicht so förderlich, wie wenn man in einer Bank arbeitet und 9-to-5 arbeitet. Als Sportjournalist musst du auch den Einsatz haben, dass du einmal etwas vorhast und es tritt ein Ereignis ein, das deine Arbeit zwingend macht. Dann musst du eben auf dieses private Vergnügen verzichten und musst diese Arbeit aufnehmen. Also es gibt eben im Leben eines Journalisten, und das kann jeder, der Journalistik mit Herzblut betreibt, sicherlich bestätigen, gibt es keine Momente, wo ich sage, ich bin jetzt nicht Journalist. Ich bin immer Journalist. Und deswegen brauchst du diesen Einsatz. Und ein Wort vielleicht noch. Ich war jetzt kürzlich oder vor einem Jahr oder was beim ORF bei einer Diskussion eingeladen und bin raufgekommen, und ein früherer Kollege von mir hat gesagt, du hast ein Riesenglück, weil so wie du gearbeitet hast, hätte man dich täglich in Handschellen abgeführt. Warum? Weil es dort eine Arbeitsgesetzregelung gibt, dass du jetzt genau in der Arbeitszeit, die eingetragen ist, musst du arbeiten. Wenn du länger an deinem Schreibtisch sitzt, dann kommt irgendein Arbeitsinspektorat und sagt, wieso sitzen sie noch da? Natürlich gibt es Überstundenpauschalen und so weiter, aber ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Ich habe gesagt, ich bin da, weil ich meine Arbeit mache. Ich sitze nicht zu meinem Vergnügen da, sondern ich mache meine Arbeit, und ich finde, es ist notwendig, diese Arbeit zu machen. Und das meine ich damit. Man muss eine große Liebe zum Sport und zur Journalistik mitbringen, wenn man diesen Beruf wählt.
Lieber Hans, danke noch einmal, dass du dir Zeit genommen hast, um mir hier zu helfen, und ja, viel Glück noch in der Zukunft.
Ich danke, dass ich da dabei sein darf, wünsche dir alles Gute für die Matura. Schließlich kenne ich dich seit deiner Geburt, und ich freue mich sehr, dass du diesen Weg machst, und ich bin überzeugt, dass du die Matura schaffen wirst.
Danke sehr. Gut, das war Hans Huber, und jetzt kommt schon mein zweiter Gast ins Spiel, Hannes Reuter. Er leitet die Sponsoring-Aktivitäten von Palfinger. Ihr habt möglicherweise schon mal irgendwo die Kräne gesehen. Bei Hannes geht es natürlich ums Sportsponsoring und wie sich die Unternehmen dabei verhalten. Es gibt ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche, und das Warum werdet ihr gleich mitbekommen. Hallo Hannes, danke, dass du dir Zeit nimmst, hier in der Red Bull Arena während einem Spiel von FC Red Bull Salzburg mir ein paar Fragen rund um meine Matura-Arbeit zu beantworten.
Sehr gerne.
Vielleicht beginnen wir mal, indem du für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklärst, was Palfinger so macht. Am besten in einem kurzen Satz.
Ja, Palfinger ist ein Salzburger Unternehmen, das seit über 90 Jahren gibt. Ein Hightech-Unternehmen, das Systeme und Lösungen anbietet, um Waren, um Menschen zu bewegen.
Euer rot-schwarz-gelbes Logo sieht man bei sehr, sehr vielen Sportveranstaltungen. Wie wählt ihr diese aus? Gibt es irgendwie bestimmte Kriterien?
Im Prinzip, es gibt natürlich Kriterien. Wir nutzen diese Sportveranstaltungen ja auch, um Kunden, um Händler einzuladen. Das heißt, es gab in der Vergangenheit Veranstaltungen in Österreich, in Slowenien, Skifahren, Skispringen, in Seefeld zum Beispiel die nordische Kombination. Also wir nutzen all diese Events, um den Kundenkontakt zu verstärken und denen immer ein schönes Event zu bieten.
Okay. Wir befinden uns ja hier gerade in der Red Bull Arena, und da wäre jetzt meine Frage diesbezüglich, wie die Zusammenarbeit mit der Red Bull Arena mit Red Bull Salzburg aussieht oder wie das Ganze hier funktioniert. Also was kannst du dazu so sagen?
Ja, wir haben seit circa 20 Jahren die Skybox, eine kleine Skybox hier in der Red Bull Arena. Es ist kein typisches Sponsoring, sondern wir haben hier sozusagen eine Loge, die wir auch wiederum nutzen, um Kunden, Palfinger-Kunden und Händler hier einzuladen.
Was muss man denn beachten, wenn man so eine Mannschaft oder eben einen Einzelsportler sponsert? Gibt es da Unterschiede?
Da gibt es sicherlich Unterschiede. Wenn man natürlich eine Mannschaft sponsert, dann ist es ein Team. Da gibt es die Zusammenarbeit. Das Team ist immer so stark oder so schlecht oder so schwach wie das schwächste Glied im Team. Und da gibt es natürlich Einzelsportler, die sich alleine beweisen müssen, die alleine ihre Performance bringen. Und das ist immer ein bisschen abhängig, wo man den Schwerpunkt setzen möchte. Wir haben in der Vergangenheit eher Einzelsportler oder wenn wir jetzt vom Rodeln zum Beispiel, vom österreichischen Rodelsport, den wir ja auch unterstützen, dann gibt es natürlich dort einen Zweier-Rodelbewerb. Also da gibt es schon eine kleine Mannschaft, aber wir haben es eigentlich in der Vergangenheit immer vorgezogen, dass wir Sportler, die zu uns passen, wo es um Technik geht, wo es um Kraft geht, wo es um Performance geht, zu unterstützen.
Okay. Spannend mal zu hören, wie das so funktioniert alles. Wie sieht denn die praktische Umsetzung aus vom Sponsoring bei Palfinger? Also zum Beispiel beim Wintersport habt ihr ja mal die nordische Kombination in Seefeld oder auch das Skirennen in Kranjska Gora gesponsert. Wie kommen dort eure ganzen Werbemittel hin? Liefert ihr die hin? Sind die schon dort? Wie funktioniert das?
Ja, man muss auf alle Fälle die Werbemittel mal produzieren. Also da braucht man viele Banners. Wenn man einen Riesendorlauf oder einen Slalom oder was auch immer sponsert, werden die Torflaggen gesponsert mit einem Palfinger-Logo. Das heißt, auch die müssen produziert werden. In der Regel, das, was wirklich spezifisch ist, wird vom ÖSV selbst produziert. Dafür müssen wir dann mit den Kosten sozusagen aufkommen, wird vom Palfinger bezahlt, aber produziert, weil einfach die Abstimmung auch viel leichter ist vom ÖSV selber. Andere Dinge, wie zum Beispiel Banner, haben wir in rauen Mengen, 3 Meter, 5 Meter, die liefern wir einfach dann zu.
Okay.
Und alles, was sonst noch gebraucht wird, manchmal wird der Torbogen gebraucht, haben wir zum Teil auch, oder es wird extra dafür produziert.
Sponsoring ist ja ein Teil von Marketing. Mich würde interessieren, welchen konkreten Nutzen Palfinger davon hat, zum Beispiel in Bezug auf die Bekanntheit oder die Wahrnehmung der Marke.
Sponsoring ist ein Teil von Marketing, wobei bei Palfinger es ein bisschen anders ist, weil Sponsoring eben zu Investor Relations gehört. Das ist eher ungewöhnlich, sage ich mal, in Österreich. Sehr oft ist es im Marketing. Aber Palfinger hat eine starke Marke und wir versuchen natürlich über das Sponsoring nochmal mehr Aufmerksamkeit zu erreichen, gerade beim Skisport oder auch beim Rodelsport, speziell in Deutschland ist es sehr, sehr anerkannt, die haben super auch Fernsehquoten. Kann man natürlich über so ein Sponsoring sehr breit Menschen erreichen, die sich dann vielleicht für Palfinger begeistern.
Du bist ja schon länger in diesem Bereich tätig. Könntest du vielleicht über die Jahre beobachten, wie sich das Sportsponsoring verändert hat?
Ja, bei uns, speziell jetzt bei Palfinger, wir denken immer wieder darüber nach, inwiefern es für Unternehmen wie Palfinger, das ja Industriegüter macht und nicht Konsumgüter, inwiefern es sozusagen Sinn macht bei uns und es wird immer wieder hinterfragt, weil wenn ich Lebensmittel herstelle oder andere Dinge herstelle, kann ich natürlich über Sponsoring, über den Skisport, über andere Sportarten sehr viele Menschen erreichen. Und die Frage ist dann immer, und die wird mir auch immer wieder gestellt, wie viele Menschen kauft man Kran mehr oder kauft man einen Kran, weil wir einen Riesenslalom unterstützt haben oder gesponsert haben. Also das ist schwierig, ich würde sagen, zwischen Industriegütern und Konsumgütern da einen Mittelweg zu finden, was Sinn macht und was nicht Sinn macht.
Ja, in den letzten Jahren sind ja auch immer mehr die sozialen Medien dazugekommen zum Sponsoring, zum Marketing, zu allem. Ich habe auch zuletzt einmal gesehen, dass du der Michaela Schifrin einen Pokal übergeben hast. Das habe ich auch auf den sozialen Medien sehen können. Wie wichtig sind halt die sozialen Medien für eure Sportaktivität?
Soziale Medien, Social Media ist nicht nur im sportlichen Bereich, sondern das ist sozusagen ist für alle wichtig. Das ist was ständig wächst, was immer wichtiger wird. Und natürlich, wenn man so Gelegenheiten hat, und das war, wie du sagst, da hat Michaela Schifrin in Kranjska Gora einen Riesendorlauf gewonnen und hat damit gleichgezogen mit der WON an Weltcup-Siegen. Und das Foto war natürlich weltweit in den Medien drinnen und ich durfte dann sozusagen den Pokal übergeben. Das ist natürlich ganz was Besonderes und so Fotos werden natürlich gepostet und haben eine riesige Aufmerksamkeit.
Danke sehr. Ja, das war's. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Fragen und ja, viel Glück in der Zukunft und jetzt hoffen wir auf einen Sieg von Red Bull Salzburg.
Ich glaube, wir führen gerade 3-1 und das schaut gut aus.
Danke, Hannes.
Danke, Maxim.
So, wir sind jetzt schon am Ende meines Sportwoche-Podcasts angekommen und damit auch am Ende meines Aber-Ja-Projekts. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, auch ihr fandet die Folge spannend und interessant. Ich sage großen Dank an euch fürs Reinhören und es war eine Freude, dass ich einen Sportwoche-Podcast gestalten durfte. Ein Tschüss, sagt Maxim Petzwinkler. Sportwoche, this is a Sleep Podcast.